Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior und an meiner virtuellen Podcast-Seite, uns gibt es auch als Video auf YouTube, das heißt da auch visuell, sitzt Ann-Kathrin. Ann-Kathrin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo und danke, dass ich heute da sein darf, Melchior.
Du beschäftigst dich mit einem, ich würde mal sagen, wahnsinnig spannenden Thema. Und wir haben gerade eben kurz Vorbesprechung, so ganz grob, in welche Richtung soll das Gespräch eigentlich gehen, gesprochen. Und ich wollte einen Kommentar machen, den ich mir verkniffen habe, weil ich dachte, damit fange ich einfach das Gespräch jetzt an. Und zwar in der Steuerberatung wenn man Steuerberatern, Kanzleienhaber fragt, was brauchen sie, sagen die allermeisten, das häufigst genannte Problem ist immer neue Mitarbeiter. Recruiting, ich brauche mehr neue Mitarbeiter. Und manchmal denke ich mir, du bräuchtest keine, wenn du deine eigenen Mitarbeiter so besser behandeln würdest, die bleiben oder sich weiterentwickeln würden. Dann muss man nämlich nicht draußen nach Lösungen suchen, sondern hat sie vielleicht schon in den eigenen Reihen sitzen. Das war mein Gedanke rund zu deinem Themenbereich. Vor allem beschäftigst du dich mit mentaler Gesundheit, mit, wie würdest du es am besten beschreiben? Mentale Gesundheit klingt für mich immer gleich schon so, als wenn ich krank wäre, aber generell Resilienz würde ich am ehesten sagen. Wie aus Leistungs-Performance-Sicht eher, wie kriege ich das mit dem Kopf hin, dass ich voll leistungsfähig bin?
Ja,
zusammengestaut, das kriegst du besser hin.
Wahrscheinlich, ja. Aber du hast eigentlich ganz wichtige Schlüsselbegriffe schon gesagt. Also im Endeffekt steht über allem das Thema mentale Gesundheit, aber das ist ehrlicherweise mittlerweile leider auch einfach ein super unattraktives Wort geworden, auch in der Steuerberatungsbranche. Das heißt, es geht sehr viel um gesunde Leistungsfähigkeit und nachhaltige Performance tatsächlich. Es geht wirklich, wie du es gesagt hast, darum, wie kann ich mit meinem Team arbeiten, was ich jetzt habe, um da einfach das Maximale rauszuholen. Und am Ende des Tages geht es natürlich um die mentale Gesundheit, ne? Also wirklich um die mentale und psychische Gesundheit auch aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren. Das steht am Ende dieser ganzen Kette. Aber im ersten Schritt geht es wirklich darum, arbeitspsychologische Aspekte in die Steuerwelt reinzubringen, sich um die Mitarbeitenden zu kümmern, um diese zu stabilisieren, das Beste rauszuholen und halt langfristig vor Ausfall, Krankheiten etc. auch einfach zu schützen, um das mal ganz simpel runterzubrechen. Genau, das ist das, womit ich mich tagtäglich so beschäftige und rumschlage.
Ja, und das spezialisiert auf für Steuerkanzleien oder unter anderem auf und für. Wie kommt man denn darauf? Ich sage es mal sehr böse. Haben es Steuerberater so sehr nötig, weil sie alle schon tief im roten Bereich sind? Oder magst du Steuerberater so gern?
Beides.
Okay.
Also meine Geschichte fängt tatsächlich so ein bisschen an, dass es aus der Praxis entstanden ist. Also ich habe jetzt vor meiner Unternehmensgründung hier in Hamburg ganz simpel als Psychologin in einer Praxis gearbeitet, habe Coachings angeboten, ne, so typisch, wie man so startet. Und da war relativ am Anfang die Frage, mit wem möchte ich arbeiten? Warum auch immer, da kann man jetzt ganz viel auch drüber diskutieren, habe ich angefangen, Anwälte anzuziehen, Steuerberater anzuziehen, bin in ein, zwei Großkanzleien reingekommen, hier meistens so ein Coaching-Pool, also ne, wenn sie gewissen Bedarf haben, haben sie mich angerufen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir die Arbeit, insbesondere in diesen beiden Zielgruppen, sehr viel Spaß macht. Das sind auch Typ-Sachen, ne? Also Typ-Fragen. Ich weiß von Kolleginnen, dass viele immer sagen, oh Gott, es wird bloß kein Anwalt und kein Steuerberater auf dem Stuhl gegenüber von mir. Ich fand es ehrlicherweise immer sehr cool. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Warum? Weil Steuerberater extrem kognitiv veranlagt sind und sehr ambitioniert und ehrgeizig und Persönlichkeitseigenschaften mitbringen, die ehrlicherweise auch sehr ähnlich zu dem sind, wie ich ticke.
Ja.
Und irgendwie war das so für mich so ein absoluter Ansporn, als ich gemerkt habe, dass es ein immenser Bedarf da ist, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber natürlich die Hemmschwelle, da in diese Themen einzutauchen, einfach extrem hoch ist. Und dadurch, dass ich auch ein ehrgeiziger Mensch bin, dachte ich mir so, naja, probieren wir das Ganze doch mal. Und ehrlicherweise, jetzt hier in Hamburg in der Praxis hat es super gut funktioniert. Und als wir dann gesagt haben, es muss jetzt mehr passieren, wir haben das Unternehmen gegründet, haben wir direkt uns gefragt, okay, mit wem wollen wir zusammenarbeiten? Und es war direkt klar, ich bin voll schon drin hier in Hamburg, ich habe die ersten Kontakte. Hier ist der Bedarf da. Wir gehen voll auf Steuerberater, voll auf diese Zielgruppe. Und ehrlicherweise bis heute war das für mich die beste Entscheidung, die ich hätte nur treffen können. Und das ist eine sehr, sehr dankbare und sehr schöne Zusammenarbeit mit Steuerberater bisher.
Schön.
Schön,
also,
oder?
Das, was ich bisher gehört habe, ist eher das, was deine Kollegin dann gesagt hat. Und ich so, Himmels will nicht mit Steuerberatern. Die müssen unbedingt Recht haben. Und denen geht es zu sehr um Prinzipien statt um, also, keine Ahnung. Es ist ja nie auch per se gut oder nicht gut, sondern es passt halt und matcht halt einfach oder nicht. Deswegen ist das ja wenig Wertung dabei. Und offensichtlich kann ich in der Branche mich auch ganz gut zurechtfinden. Von daher sowieso keine Wertung
Voll.
Von meiner Seite. Das heißt aber, dein beruflicher Weg ist quasi klassisch einer Psychologin gewesen. Du hast jetzt nicht vorher in der Steuerberatung groß...
Nein, gar nicht.
Also Beruf
ganz gemacht. Genau. Ich habe ganz klassisch Psychologie studiert, habe aber früher den Schwerpunkt Arbeit auch gewählt. Also für mich war immer die Frage, wie können wir arbeiten, dass wir gesund leistungsfähig bleiben, nicht ausbrennen. Also so typische arbeitspsychologische Fragen quasi. Für mich war immer klar, dass ich mich niemals anstellen lassen werde. Also ich habe schon vorher im Sportbereich gearbeitet und habe mich damals im Studium schon selbstständig gemacht. Und dann war einfach nur die Frage, mit wem möchte ich arbeiten? Und dann ist es wirklich aus dem Bedarf heraus entstanden. Natürlich in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Ich komme aus dem, was wir vorhin auch schon hatten, ich spiele mein Leben lang schon Tennis. Natürlich sind in Tennisvereinen eher Menschen, die natürlich auch nochmal aus anderen Zielgruppen kommen. Das heißt, meine Kontakte, mein Netzwerk, weil wir sowieso schon in der ganzen Branche irgendwie drin. Das heißt, ich kenne super viele Anwälte. Ich kannte sehr gute Steuerberater auch hier in Hamburg. Deswegen war es für mich auch sehr leicht, in dieser Branche auch am Anfang Fuß zu fassen. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, das ist ein bisschen meine Hypothese, es ist auch sehr viel Typsache. Also ich glaube, wenn man bestimmte Charaktereigenschaften mitbringt und jetzt vielleicht, um das ohne despektierlich auszudrücken, nicht gerade ein kleines Mäuschen ist, was sich unterbuttern lässt von vielleicht jemandem, der eine sehr starke Meinung hat, kommt man ehrlicherweise ganz gut damit klar. Und ich glaube, das macht es mir auch einfacher, dass ich auch anerkannt werde für meine Arbeit von den Steuerberatern. Damit fahre ich ehrlicherweise sehr gut. Und am Ende des Tages geht es auch immer darum, wie spricht man diejenige an? Ne? Also wie kommuniziere ich, wie kann ich dich abholen? Und wir arbeiten ja sehr datenbasiert. Ne? Also ich sage ja nicht einfach, wir machen jetzt irgendein Achtsamkeitsfloskelseminar und atmen fünfmal ein, fünfmal aus und dann geht es euch allen besser. Sondern wir machen ja wirklich eine Diagnostik vorweg. Das heißt, wir können ja jedem Steuerberater schwarz auf weiß zeigen, wo steht die Kanzlei, wie geht es dir, was beschäftigt dich, wo sind Belastungsfaktoren und wo müssen wir ansetzen. Das heißt, wir ziehen uns da nichts aus den Fingern, sondern wir sehen ja wirklich schwarz auf weiß, wo ist der Ist-Zustand gerade und wo kann es hingehen. Von daher macht uns das natürlich auch nochmal ein Stück weit leichter.
Ja, ich glaube, dieses Zahlendatenbasierte, das wird ja wahrscheinlich bei den Zahlenmenschen auch eher besser
absolut.
Ankommen.
Ja.
Weil du gesagt hattest, wie man sie anspricht. Wie sprichst du sie denn rein praktisch an? Weil ich habe auch in unterschiedlichen Kanzleien jetzt ja irgendwie auch schon gearbeitet und ich frage mich so ein bisschen, wann kommt das Thema auf, dass ich mir Hilfe bei dir suchen würde? Und das ist natürlich eine Beobachtung. Ich glaube, das wirst du teilen. Vielleicht kannst du auch dazu was sagen, ist, dass das jüngere Generationen einfach auch präsenter haben, das Thema auch mentale Gesundheit und wie geht's mir eigentlich mit dem, was ich tue? Das haben jetzt vielleicht ältere Generationen noch nicht dem Stellenwerk beigemessen. Aber das sind ja in erster Linie die Generationen, die dich eher beauftragen. Heißt, wie entsteht das eigentlich, dass du mit wem zusammenarbeitest? Also
ja. Man muss sich tatsächlich so ein bisschen lösen von diesem Wort mentale Gesundheit. Weil im Endeffekt schauen wir uns ja an, wie geht es der Kanzlei und wie geht es den Mitarbeitenden. Und das kennt jeder in der Kanzlei. Und das zeigt sich vor allem zum Beispiel. Genau, Stresslevel ist sowieso hoch. Also die Branche ist ja eine sehr hochbelastete Branche. Ja. Alleine durch das ganze System, die Deadlines, die Fristen, super viele auch Einflussfaktoren vom Außen, Mandanten, wo es natürlich auch Abhängigkeiten gibt. Das heißt, da hat man schon mal einen Druck von außen. So. Und was man aber nicht vergessen darf, ist, jeder Inhaber spürt das irgendwo anhand der Fluktuation, also Menschen kündigen und man hat das Gefühl, oder man denkt, man weiß, warum derjenige gekündigt hat, aber viele wissen eigentlich gar nicht, was die Menschen wirklich beschäftigt hat. Dann gibt es oftmals eine hohe Krankheitsauslastung, also immer wieder Mitarbeitende, die immer wieder länger krank sind, das kennt fast jede Kanzlei. Dann hast du aber auch etwas, worüber nicht viel gesprochen wird, das ist Präsentismus, also wie viele gehen arbeiten, obwohl sie gar nicht arbeiten könnten und krank sind und irgendwie gar nicht so auf der Höhe sind und eigentlich nur physiologisch anwesend sind, aber mental ganz woanders rumschwirren. Ja. Das ist etwas, was einfach jeder Kanzleihaber eigentlich sieht, aber wofür meistens die Kapazität gar nicht ist, sich auch darum zu kümmern und wirklich mal unter die Wasseroberfläche zu gucken, hey, pass auf, was sind wirklich die Ursprünge dessen, warum ist das so? Und das ist so das eine. Und was auch immer wieder ein Thema ist, sind Konflikte. Also ich höre von Konflikten, ob das ist, dass der Kanzleiinhaber sich darum kümmern muss, wer die Spülmaschine ausräumt, weil A und B sich zanken, oder ob das unterschwellige rosa Elefanten, die im Raum sind. Das sind alles Punkte, die man irgendwo so wahrnimmt, aber ehrlicherweise die Zeit fehlt auch, sich darum zu kümmern, weil Steuerberater sind eigentlich ganz oft im Feuerlöschmodus, also sind ja super reaktiv unterwegs und haben einfach gar nicht die Zeit dafür, sich damit zu kümmern oder darum zu kümmern. Und deswegen gibt es uns.
Ja, aber was ist, oder gibt es überhaupt den einen Auslöser? Also gut, vielleicht sprichst du die Steuerberater auch einfach an und macht sie darauf aufmerksam, dass das Problem oder die, ich muss mal sagen, die Symptome, die sie sehen, nicht die Ursache sind und dass bei der hohen Krankheitsquote oder der hohen Mitarbeiterfluktuation vielleicht auch das ein Thema sein könnte. Ist das eher so oder klingelt bei dir das Telefon? Gut, das war vielleicht, weiß ich nicht, aber also holen die sich selber Hilfe oder muss man darauf aufmerksam machen, dass sie vielleicht Hilfe bräuchten? Weil sie Probleme sichtbar haben.
Beides. Also es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, wie hoch der Leidensdruck ist. Ne? Ich habe schon sehr viele Gespräche.
Sind in der Steuerberatung sehr, sehr viele, meiner Erfahrung nach. Was ich wirklich auch an Steuerberatern gesehen habe, die mit 70 Jahren irgendwie noch ihre 60, 70, 80 Stunden Woche arbeiten, das kann ich mir mit meinem Alter, meinem Blick auf Leben nicht vorstellen, dass ich jemals bereit wäre, so viel auch was ich sehe, wie die Kanzleiinhaber sich aufopfern für ihre Mitarbeiter, alles machen, unterm Strich teilweise nicht mal besonders so super gut viel verdienen, weil sie, also gemessen auch gerade auch auf Stunden und so weiter, weil sie einfach so wahnsinnig viel arbeiten und so ein People-Pleaser sind ohne Ende. Und denen fällt das wahnsinnig schwer, aber die sind ja irgendwie auch so gefangen, dass sie, wie du sagst eigentlich, die haben gar nicht die Möglichkeit, den Blick mal nach oben zu richten und ihre eigene Situation wahrzunehmen plus die Situation der Mitarbeiter wahrzunehmen. Das ist ja dann nochmal ein nächster Schritt. Du kannst ja überhaupt erstmal auf jemand anderen eingehen, wenn du die Kapazitäten selber hast, das wahrzunehmen und dann auch vielleicht auch das Skillset hast, darauf zu reagieren. Deswegen, der Bedarf ist, glaube ich, da. Die Frage ist nur, wenn ich so im Tunnel bin, dann weiß ich nicht, ob das helfen würde, wenn du mich ansprechen würdest.
Ja, und da ist natürlich, also man muss immer gucken, wen spricht man jetzt gerade an? Ist es auf individueller Ebene, also wirklich der zum Beispiel eine Führungskraft, ein Steuerberater, der Kanzleiinhaber, oder ist es wirklich das ganze Spielfeld, also das Team, die Kanzlei, auf der man sich bewegt? Es gibt, also ich führe sehr, sehr viele Gespräche mit Inhabern und auch Steuerberatern oder auch Mitarbeitenden, die haben das Gefühl, es ist etwas, und sie beschäftigt etwas und irgendwas läuft nicht richtig, durch Konflikte zum Beispiel, Situationen, die schwer sind, zum Beispiel Schlafmangel, nicht einschlafen können, durchschlafen können, immer wieder Krankheit, das sind so typische Symptome, die sie schon wahrnehmen. Aber viele wissen gar nicht, was da wirklich hintersteckt. Ein typisches Phänomen ist, wir schieben alles auf, also Prokrastination, wir sind nicht so motiviert, das Team muss mehr performen. Sowas kommen die schon rein, um zu fragen, wie kann man noch mehr machen. Lass aber die Frage ist ja, was hält sie davon ab, jetzt gerade überhaupt in diese Leistungsfähigkeit zu kommen? Weil gerade so, wenn Leute reingehen mit, ich möchte gerne motivierter sein, ich möchte gerne strukturierter sein, ich möchte gerne produktiver sein. Ehrlicherweise, die meisten Leute und Kanzleien, die so reinkommen, sind erschöpft. Das heißt, die laufen wirklich schon am Limit. Und da muss man wirklich unter der Wasserkante mal gucken, was für Themen sind da eigentlich, die so viel Energie ziehen. Das sind natürlich auch Prozesse ganz viel, das ist KI ganz viel, irgendwelche Etablierungen von sonst welchen Technologien. Aber das sind auch Konflikte, das ist Führung, das ist Arbeitsplatzbedingungen. Das sind so viele Punkte, die man sich angucken muss, um zu verstehen, warum ist das so. Und das wissen die meisten gar nicht. Deswegen auf LinkedIn funktioniert zum Beispiel super, aber auch Podcasts funktionieren super, wenn man halt darüber spricht und dafür Bewusstsein schafft. Und das muss ich sagen, ich war jetzt in einigen Podcasts, ich habe versucht wirklich viel, bin in einigen Communities auch drin, alleine darüber zu sprechen, dass die Leute merken, hey, guck mal, stimmt, ich schlafe immer schlecht. So, wann war ich eigentlich selbst immer beim Sport oder irgendwie, ne? Ich bemerke, meine Zündschnur ist super kurz, ich gehe super schnell hoch und habe die und die Anzeichen. Alleine, dass sie das Gefühl haben, dafür gibt es jetzt den Raum, macht schon ganz, ganz viel, darüber wird offen gesprochen. Ja. Und dann holt man sie ehrlicherweise echt gut ab, weil endlich mal jemand eigentlich das ausspricht, was sich nie jemand traut anzusprechen.
Ja, naja, gut.
Und damit schafft man schon ganz viel.
Ja. Ja. Das kann ich gut verstehen. Gerade, das kennt ja jeder auch, wenn denn jemand anderes das sagt oder das beschreibt in der Situation, in der man gerade ist und man durch, also und das ist ja wahrscheinlich in wenigen Sätzen schon machbar, wenn du mir plötzlich meine Situation beschreibst, ohne dass ich jemals so strukturiert drüber nachgedacht habe, dann ja, dann bin ich, dann habe ich voll. Ja schon, dann habe ich zwar, hast du zumindest meine Aufmerksamkeit und ich, das kennt ja auch, also das kennt ja wirklich jeder, es gibt Tage, da fängt man an, es ist super anstrengend, aber du hast am Mittag noch nicht das geschafft, was du an anderen Tagen in 10 Minuten morgens mal eben im Vorbeigehen geschafft hast. Genau, und wenn das überhand nimmt, dann, ja gut, dann scheint es was Grundlegendes, Umfangreicheres zu sein. Wie ist denn, und der Ansatz ist, also du hast es jetzt als Beispiel immer genommen, das ist sehr viel Leistungssteigerung. Das ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten Leute denn dazukommen, weil irgendwo, ich würde mal sagen, wenn du hinten schon runterfällst, flach liegst, Burnout, dann ist wahrscheinlich, also das ist halt ein anderes Arbeiten wahrscheinlich, beziehungsweise im Kern vielleicht doch das Gleiche, aber dann ist das Kind ja auch schon häufiger mal in den Brunnen gefallen.
Absolut, also es ist deswegen, also ich finde, es gibt ganz, ganz viele wunderbare, geschätzte Kollegen. Ich bin aber ehrlicherweise kein Fan darauf, dass man mit so einer Gießkanne quasi immer irgendwo in ein Unternehmen reingeht und dann mal ein paar Workshops hier macht und mal da macht und dann mal versucht, ein paar Blumen zu pflanzen und dann mal guckt, wie das Ganze blüht. Denn im Endeffekt geht es darum, wirklich zu gucken, was ist der Bedarf der Kanzlei. Und das ist was ein Unterschied, ob jemand einfach nur gestresst ist, weil gerade wieder Fristen sind oder irgendwelche Mandanten, die irgendwie besondere Wünsche haben und einfach herausfordernde Fälle sind. Oder ob jemand schon erschöpft ist. Ob es auf einzelner Ebene oder auch auf Teamebene ist, ist mir egal. Und da muss man erstmal gucken, wo steht denn überhaupt derjenige oder diejenigen? Und dann zu gucken, was braucht es überhaupt? Und deswegen bin ich selbst und wir im Unternehmen bei uns auch ein Riesenfan davon, wirklich zu gucken, schwarz auf weiß, wo steht ihr gerade? Ne? Auf Kanzleiebene, wirklich mit so einer Kanzleidiagnostik, wirklich zu sehen, was sind die Faktoren, was sind Handlungsfelder, was sind Belastungsfaktoren, was sind Ressourcen, was sind Stressoren, aber auch auf individueller Ebene. Also wir fangen kein Coaching an, wir fangen kein Team-Coaching an, wir fangen auch kein Workshop an, einfach nur so. Wir machen eine Diagnostik vorher, wir nehmen einen Cortisol-Test, also wir verschicken Cortisol-Tests, um zu sehen, ist derjenige im Normalbereich, ist derjenige erschöpft oder ist derjenige gestresst. Und darauf basiert überhaupt erstmal eine richtige Maßnahme ableiten zu können. Genauso machen wir zum Beispiel HRV-Messungen. Also wir schließen die Leute kurz an, sind tolle Geräte, die wir verschicken in unseren Diagnostikpaketen, um zu sehen, wie gestresst sind sie wirklich, wie ist die Erholung dahinter, wo ist das Problem, ist es wirklich tagsüber, dass der Stresslevel mega hoch ist, ist es am Nachmittag, ist es am Abend. Und nur so kannst du wirklich auch individuelle Maßnahmen entwickeln und gucken. Und so gehen wir halt auch wirklich vor. Wir haben auch eine psychologische Testung dahinter. Es geht alles ratzfatz, ne? Also es ist wirklich kein großer Aufwand. Aber das ist so wichtig zu sehen, weil nur so kannst du auch nachhaltige Veränderungen anstoßen, anstatt einfach mit der Gießkanne überall rüber zu gehen. Und wenn die Leute das auch wirklich sehen, hey, pass auf, da hakt es, das sind die Themen, daran kann ich arbeiten, dann sind sie auch viel bereiter, überhaupt die nächsten Schritte auch zu gehen.
Da kann man dann auch schlecht gegen argumentieren, weil dieses typische, wie geht's dir? Ja, alles gut. Und in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Da kann man hervorragend abmoderieren, aber gut, ja genau, wenn es schwarz auf weiß, wenn es halt wirklich ein objektiver Test ist, dann, ja gut, dann.
Aber es ist also umso wichtiger, ist aber trotzdem die private.
Könnte man die Situation nicht mal eben so abwimmeln und abmoderieren. Nein. Und sagen, so schlimm ist das ja gar nicht, sondern das, dann hast du es halt schwarz auf weiß, ja.
Voll. Aber das subjektive Empfinden ist trotzdem, also ne, verstehe mich nicht falsch, wir sind nicht wie so eine Maschine, die jetzt so in Schubladen einordnen. Es gibt halt einfach ein gutes Gesamtbild, aber natürlich ist die subjektive Wahrnehmung auch wichtig. So, wenn du dich gut fühlst, wenn du das Gefühl hast, boah, irgendwie, ne, mir geht's so und so, das ist genauso wichtig wie irgendeine physiologische Einordnung. Deswegen ist das Zusammenspiel ist halt einfach super wichtig. Aber ich finde, man kann nicht, weil mentale Gesundheit ist ja immer so, oh Gott, das ist so ein Psychokram und so. Ja, aber wir schauen uns quasi systemisch an und gucken auch die physiologische Resilienz dahinter uns an, damit wir ein Gesamtbild haben, weil nur so kannst du auch ein Stück weiter langfristig gehen.
Ja, aber, und das ist jetzt mein vollkommen laienhaften und es tut mir auch jetzt schon leid, wieder unangemessener Vergleich, aber ich kenne diesen Vergleich von Menschen sind Pferde oder Kamele. Pferde, wenn du mit denen in die Wüste reitest, die werden konstant immer müder und werden ein Stück immer langsamer und irgendwann können sie halt nicht mehr und Kamele rennen und fallen dann tot um.
Das ist ein richtig harter Vergleich.
Aber die bauen nicht so kontinuierlich ab. Und ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, und ich glaube ehrlicherweise, es ist dann eher auch, wenn du qualitätsmäßig sehr hoch bist, bei Leistungssportlern ist es auch so, die können sehr lange ein Niveau halten und dann können sie irgendwann halt gar nicht mehr. Das sieht man dann, wenn man bei Olympia sieht, laufen 400 Meter und danach können sie nicht mehr aufstehen. Wo du denkst, hey, du hast doch gerade noch das gemacht, aber die können halt bis zu dem Punkt, zu dem sie müssen, absolute Höchstleistung bringen und danach geht dann gar nichts mehr. Das ist vielleicht der positivere Vergleich, aber das beobachtet man ja dann schon auch und wahrscheinlich man selbst bei sich in unterschiedlichen Bereichen und Aufgaben dann ja auch, dass viele eigentlich schon dichter an dem Limit sind, als man es jetzt anmerkt. Oder sie sich teilweise auch selber anmerken, weil noch geht's ja. Es geht aber halt vielleicht gar nicht mehr so lang, während andere doch eher kontinuierlicher in ihrer Leistungsfähigkeit abbauen. Und da ist es dann halt auch für sie selbst ja sichtbarer, dass da was notwendig ist. Aber nur weil jemand jetzt heute produktiv ist, heißt ja nicht, dass er schon kurz am Limit ist.
Ja, absolut. Das, also nochmal,
nicht auf ganz der Vergleich, so böse war, sollte der gar nicht sein.
Aber das ist genau wichtig, weil, also ich sag mal, nur weil man in Anführungsstrichen 3 Tage schlecht schläft, ne, oder mal 3 Tage keinen Bock auf Arbeit hat, ist es ja nicht gleich im Worst-Case-Szenario.
Ja, genau.
Auch Tage mal, wo ich mir denke, so Gottes Willen, oh, heute ist wieder ein Gespräch und ich will eigentlich was ganz anderes machen. Das ist auch okay. Es geht ja vor allem darum, wenn es über den längeren Zeitraum auch ist. Ne?
Ja.
Und deswegen, aber das ist ja so ein bisschen das Witzige dahinter, dass Steuerberater extrem reaktiv sind. Das heißt, ne, das ist ja unsere Gesellschaft auch. Wann gehen wir zum Arzt, wenn das Knie halt wehtut? So, was könnten wir machen? Wir könnten ja vorher schon so gut mit Stabi-Training und ich weiß nicht was alles, dass das Knie überhaupt nicht erst wehtun wird. So, und selbiges ist es auch in der Steuerberatungsbranche. Man kann ganz viel, also mein Ansatz ist super präventiv natürlich. Ne? Lass uns jetzt was machen, damit es gar nicht erst im Ausfall kommt, zu Krankheitstagen. Und das ist auch total bewährt in der Praxis, aber wir Menschen ticken ja auch irgendwo so, Stück weit gesellschaftlich, Stück weit die Branche, dass wir halt erst was machen, wenn 5 Leute gekündigt haben, wenn die nächste Burnout ist quasi und wochenlang ausfällt. Ist auch ein guter Ansatz, aber es ist ehrlicherweise zu spät, weil was man nicht vergessen darf ist, das sind ja alles schöne romantische Themen, am Ende des Tages steht da auch die Wirtschaftlichkeit der Kanzlei hinter. Ja. Es kostet einfach Arsch viel Geld, Entschuldigung für die Worte, aber wenn jemand ausfällt, Einarbeitung, Recruiting, die Verantwortlichkeiten, die auf alle anderen Teammitglieder wieder übertragen werden, sondern da sind wir teilweise bei 60.000, 70.000 Ausfallkosten, anstatt wenn du vorher, weiß ich nicht, 2.000 Euro in irgendwas Präventives investiert hättest, hast du einfach einen riesen Return on Invest und das wird halt immer vergessen, dass man das Ganze ja auch einfach mit Zahlen belegen kann.
Ja, wie du sagst, und Kündigung ist ja, das ist ja schon extrem, aber auch Krankheitstage sind auch fürs Unternehmen teuer, natürlich für den Mensch auch nie wünschenswert.
Nee,
aber
voll.
Was man da natürlich auch nicht, und das ist ja der Punkt, der vorher anfängt, ist einfach, dass du unproduktiver bist, wenn ich unglücklich bin und nicht dem füllen kann. Und das, was ich vorhin eigentlich auch sagte, manchmal gibt es Tage, da habe ich um 9 Uhr schon so viel erledigt, wie an anderen Tagen bis 13 Uhr nicht. Und das ist ja noch auch, bevor ich krank bin. Wenn ich aber die Tage zunehme, wo ich 4 Stunden, 5 Stunden für etwas brauche, wo ich sonst eine halbe Stunde für brauche, dann kostet das dem Unternehmen ja auch schon wahnsinnig viel, weil ich ja ganz offensichtlich produktiver und mehr Ergebnis und das ist ja auch dann nicht nur meine Produktivität, wenn ich dann auch noch so am Limit bin und wie vorhin hattest du gesagt, auch kurze Zündschnur habe, dann ziehe ich auch nicht nur mein Leistungslevel nach unten, sondern das von allen um mich herum im schlimmsten Fall auch noch mit. Und diese Effekte, auf die wird ja gar nicht reagiert, weil die ja gar nicht so in der Form gar nicht sichtbar sind, außer es wird halt kommuniziert und aktiv thematisiert.
Ja, und das ist so spannend, also jetzt mal rein auch aus der Wissenschaft heraus, uns Menschen in der Arbeitswelt, jetzt mal unabhängig ob Steuerberatbranche oder nicht, wir sind uns gar nicht so bewusst, wie viele Störfaktoren es im Alltag gibt, die einen Einfluss haben auf unsere Produktivität, auf unsere Motivation und auf unsere Gesundheit. Also sowas wie Arbeitsunterbrechung zum Beispiel. Wenn du irgendwie immer wieder unterbrochen wirst von sonst wem oder von E-Mails oder sonst was, brauchst du von den Kognitionen her 23 Minuten, bis du wieder voll im Fokus hast in deiner Aufgabe. Weil jetzt stell dir mal vor, du bist alle 11 Minuten unterbrochen für eine Aufgabe.
Ich weiß nicht,
wie lange du brauchst Jahre dafür. Und deswegen kommen wir immer wieder zu dem Punkt von dieser Kanzleidiagnose, was wir vorhin auch schon hatten. Es ist tatsächlich vorgegeben vom Arbeitsschutzgesetz, dass jedes Unternehmen, jede Kanzlei das machen muss, um zu verstehen, welche Störfaktoren gibt es bei uns im Unternehmen, die einen Einfluss haben auf Produktivität, auf Motivation und auf die Gesundheit. Und das ist das Wichtigste und Spannendste, was du eigentlich nur machen kannst. Da kann so viel rauskommen, aber dann weißt du wirklich schwarz auf weiß, wo sind die Störfaktoren, da kannst du halt schrauben und arbeiten. Und es gibt einfach so viele kleine Parameter, die man ehrlicherweise nicht auf dem Zettel hat. Woher auch, das kann man nicht. Dafür musst du ehrlicherweise den ganzen Kram rauf und runter einmal studiert haben und daran arbeiten. So, aber man kann einfach aus diesen Teams, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis von dem, was du am Anfang gesagt hast, man kann aus den bestehenden Teams einfach so viel rausholen, dass so viel Luft nach oben, und das wissen die oder das verstehen die meisten nicht und da kann man einfach super ansetzen.
Ja, genau, das ist so dieses, die Leute sagen, sie brauchen neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber also die beschreiben eine Lösung, dabei haben sie das Problem noch gar nicht richtig verstanden. Manchmal,
ja.
Also es gibt ja immer mehr
nicht
so
immer.
Lösungen zum Problem, aber
genau.
Es ist schon auch wahrscheinlich nicht so ganz selten der Fall, dass man eigentlich auch Prozesse spielen da auch rein, das klare Übergaben und sowas. Und,
ja, absolut.
Gibt es, auch wenn du vorhin gesagt hast, man kann nicht so mit der Gießkanne drüber gehen, du arbeitest ja dann doch schon mit mehreren, vielen Kanzleien zusammen und siehst natürlich auch viele. Gibt es so ganz typische Dinge, wo du sagst, das sind ganz typische Stressfaktoren? Eben hast du schon E-Mails gesagt und diese laufenden Unterbrechungen. Das, glaube ich, ist schon, das ist wahrscheinlich in Arbeitswelt überall einfach
ja,
so.
Auch.
Aber was ich, also meine persönliche Beobachtung, speziell in der Steuerberatung, und das ist auch das, was bei mir mit am meisten Stress verursacht und auch mich unproduktiv macht, ist, wenn ich zu lange rein reaktiv arbeite. Weil man hat halt Arbeit, die jemand anderes mir gegeben hat. Das ist halt normal, wenn man Dienstleistung ist und irgendwas macht für den Mandanten beispielsweise. Ich brauche aber immer auch Blöcke, wo ich proaktiv quasi von mir ausgehend etwas gestalte, weil ich das jetzt gerade will und nicht, weil jemand anderes mir das macht. Und wenn die Quote zu sehr Richtung Reaktivität geht, dann kann ich Feierabend machen. Also da, ich funktioniere dann einfach nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie, wenn Mama reinkommt. Ich war gerade dabei, mein Kinderzimmer aufzuräumen und dann so kommt, geht sie rein und sagt, räume das Zimmer auf, dann habe ich keine Lust mehr. Obwohl, vorher wollte ich auch selber machen. Und dann ist diese Quote, die, wenn die zu reaktiv ist und das ist immer dann, wenn sich die Arbeit vor mir stapelt, dann habe ich dann, also man merkt richtig, also ich selber merke an mir, wie meine Leistungskurve sofort in den Keller geht. Und deswegen muss ich mir Zeitblöcke im Kalender freischaffen, wo ich dann wirklich sage, okay, da mache ich das, was ich gerade will. Ist natürlich was Sinnvolles, ist jetzt nicht, ich gehe Eis essen, aber es ist dann schon die Arbeit, von der sage, dass ich die jetzt gerade mache, die sonst einfach nicht oben auf der Agenda wäre, wo keiner hinter mir steht und mich anschreit im Sinne von, ich brauche das ganz schnell bis morgen.
Ja, und das ist ja, also das ist ehrlicherweise ein ganz wichtiger Faktor, und zwar so die Sinnhaftigkeit, ne? Wir sind da, also wir Menschen, das darf man nicht vergessen, da super unterschiedlich, also manche arbeiten lieber strategisch, lieber mehr, andere sind eher operativ unterwegs, und da ist immer ganz wichtig, dass wir einen positiven auf einer positiven Habenseite mehr die Dinge machen können, die uns Spaß machen. Also wenn du natürlich lieber strategisch arbeitest und 90% operativ irgendeinen Kram abarbeiten musst, ey, da geht deine Batterie super schnell leer. Also es geht wirklich darum, sinnhafte Aufgaben zu machen, wo wir auch wieder Energie rausschöpfen. Aber um so ein bisschen auf die Frage zurückzukommen, was so typische Herausforderungen auch sind, also definitiv Unterbrechung, jegliche Art, ob das E-Mail ist, Telefon. Also die meisten, die auch wirklich stark belastet sind, sind Kanzleimanagerin, Teamassistentin, jeder, der irgendwie in einer Telefonfunktion mit drin hängt. Dann ist sowas wie quasi Unterbrechung durch Kollegen, dass man immer wieder in den Raum reingeht und was nachfragt, obwohl die Tür zu ist. Das ist, glaube ich, Thema Nummer eins fast in meinen Erstgesprächen und Beratungsgesprächen und alles, was ich so führe. Dann ist sowas wie Erreichbarkeiten grundsätzlich, sowas wie Verantwortlichkeiten, welche Aufgabe ist jetzt bei wem wo, wer macht was wie viel. Das ist ein Riesenpunkt, was natürlich auch oftmals in so eine Belastung eher geht, dass manche Menschen einfach zu viel machen. Und natürlich auf die andere Seite, das ist einfach Leute, die sind unterfordert, das gibt es auch immer. Das ist ein Punkt. Dann natürlich Arbeitsvolumen, Arbeitsmenge, wenn es natürlich zu wenige Köpfe gibt in der Kanzlei.
Kann
es auch einfach sein, dass das Team überfordert ist. Dann ist sowas wie auch Kommunikation ein Riesenpunkt. Wie sprechen wir miteinander? Wie ist auch die Kommunikation mit Mandanten? Dann ist ein Riesenpunkt Führung tatsächlich. Also das ist einer der unterschätztesten Punkte, die es so gibt. Wie ist die Führungsqualität? Was für eine Kultur gibt es? Gibt es eine psychologische Sicherheit? Also fühlen sich die Leute wohl in der Kultur, was zu sagen, Fehler anzusprechen etc.? Das sind alles Punkte, die einfach meistens in Konflikten enden. Und damit meine ich wirklich unnötige Konflikte zwischen Mitarbeiterinnen, zwischen Jung und Alt gibt es auch immer wieder, ne, dass die junge Generation sich von den Älteren nicht verstanden fühlen und genau den anderen Weg rum. Dass es irgendwie zwei Lager gibt oder drei Lager, dass irgendwie unterschwellige Konflikte irgendwie im Raum sind. Das sind alles so typische Punkte und tatsächlich wirklich der gesundheitliche Zustand. Also Krankheitstage, Erschöpfungssymptomatiken, Leute, die überfordert sind, dass es einfach zu viel ist, des Tinnitus, Magen-Darm-Symptome, also wirklich so psychosomatische Symptome sind ein Riesenthema. Und es gibt ehrlicherweise ganz, ganz viele Punkte, an denen man merkt, da ist was im Argen. Das heißt, es gibt eigentlich viele Touchpoints, wo man reingehen kann.
Ja, spannend. Es sind, also nichts davon kam mir, also so 3-4 Kanzleien habe ich in meinem Leben ja auch gearbeitet, nichts davon ist mir unbekannt. Von daher glaube ich auch, dass das, also ich kann mir die Situation direkt bildhaft vorstellen, glaube ich.
Ja.
Und siehst du, weil du hast das Thema Führung auch angesprochen, das hatten wir in der Vorbesprechung schon angesprochen, so eine, es ist, glaube ich, in der Steuerberatung, die haben es im Zweifel in dem ganzen Bereich Führung und Mitarbeiter, also generell den HR-Bereich, den es in großen Unternehmen, so einen Personalbereich gibt, haben es viele Kanzleien relativ schwierig, weil die sind, also die Durchschnittskanzlei in Deutschland, ich weiß es nicht, 10 bis 20 Mitarbeiter groß. Das heißt, es gibt wenige Großkonzerne so. Es ist klar, es gibt viel Vorgesellschaft, habe auch bei KPMG gearbeitet, die sind anders strukturiert, aber die können sich, um es mal sozusagen, halt auch leisten, ein paar Leute sich einzustellen, die Experten in diesem Bereich sind. Und dadurch laufen ein paar Dinge einfach professioneller, um es mal sozusagen, weil du bist ja nicht Kanzleileiter oder Führungskraft in der Steuerkanzlei, weil du eine gute Führungskraft bist, sondern halt, weil du die Steuerberaterprüfung bestanden hast und weißt, wie Umwandlungsrecht funktioniert. Keine Ahnung. Das macht dich aber nicht zwingend zu einem guten Vorgesetzten und einem guten Führungskraft. Das heißt, das ist in der Ausbildung und der Karriere eines Steuerberaters ja überhaupt nie Thema. Da stolpert man so rein und ich bekomme das auch häufiger mit, dass es vielen Leuten auch schwer fällt, weil, muss man sozusagen, wenn ich gut mit Menschen kann und diese Interaktion, die mir Energie gibt, dann werde ich meistens nicht Steuerberater. Sondern dann mache ich halt irgendwas anderes in einem anderen Bereich. Das heißt, da sind jetzt die Steuerberater per se an sich schon jetzt nicht von Natur aus mit besonders viel, ich will es nicht zu abwertend sagen, sondern das ist halt meistens nicht deren Kernkompetenz. Und zweitens ist die Unternehmensgröße, die dazu führt, dass das Unternehmen zwar so groß ist, dass es gut wäre, das Thema auf professionelle Beine zu stellen, aber sind halt zu klein, um sich jetzt einzig und alleine Personalkraft einzustellen, die da unterstützt und da quasi ja für eine gewisse Professionalisierung auch sorgt. Weil es lohnt sich halt nicht, das für 10 oder 20 Mitarbeiter zu machen.
Richtig.
Und auf der anderen Seite musst du es für 20 dann halt schon machen, weil es dann doch schon eine ganze Menge Leute sind und du nicht mehr so dicht an jedem einzelnen Mitarbeiter dran sein kannst, dass du das einfach zwischenmenschlich alles mitbekommen, was da so passiert, auch unter den Mitarbeitern. Erstens ist das auch deine Beobachtung und was kannst du Kanzleileitern oder auch Mitarbeitern in Kanzleien mitgeben, wie man da denn doch aus diesem Dilemma irgendwie rauskommen kann?
Ja, also das ist, ehrlicherweise können diejenigen auch überhaupt nichts dafür, weil nochmal, also wenn man es mal auf die Arbeitswelt generell bezieht, auch in anderen Branchen ist es ja so, wenn du studierst, wenn du gewisse Ausbildung machst, du lernst ja nicht, Führungskraft zu sein. Ja, es gibt natürlich bestimmte Studiengänge, wo das natürlich Thema ist. Bei manchen mehr als bei anderen so, aber grundsätzlich ist es ja jetzt nicht, also in meinem Studium habe ich nicht gelernt, wie ich selbstständig mache, wie ich gründe, wie ich ein Unternehmen führe. Ja. Alleine, wie ich irgendwie mit dem Steuerberater irgendwie ein bisschen Grundwissen erlerne. Also das habe ich auch überhaupt nicht so. Das heißt, erstmal ist es überhaupt gar kein Vorwurf und gar keine schlimme Situation. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Weil erstmal, man hat es nicht gelernt. Zweitens, man hat auch meistens keine Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Drittens ist auch immer die Frage, möchte man sich damit überhaupt beschäftigen? Und das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen rate ich so oder so jedem, aber insbesondere auch Kanzleiinhabern und Führungskräften und Steuerberatern, sich da Unterstützung an die Hand zu holen, weil sie haben ja erstmal gar nicht die Kapazität dafür. Aber es wird ein Problem, wenn man sich nicht um die Mitarbeitenden kümmert. Und deswegen gibt es Leute wie uns zum Beispiel. Ne, wir haben uns darauf spezialisiert, wir sind die einzigen Kanzleipartner auf psychologischer Ebene, die sich genau diesen Themen widmen, die komplett darauf spezialisiert sind. Nicht umsonst machen wir das, weil wir genau wissen, was es ja auch für eine Problematik ist. Deswegen Thema Nummer eins, erstmal überhaupt gar kein Vorwurf. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist so, wie es ist. Unterstützung holen. Dass man da wirklich guckt in einem Austausch. Und damit meine ich nicht, da kommt jetzt quasi beraten jemand rein und macht und tut, sondern es geht wirklich gemeinsam darum, wie kann man Strategien entwickeln, wie kann das aussehen, also wirklich auf Augenhöhe, partnerschaftlich, was ist das Beste für die Kanzlei? Das würde ich immer empfehlen. Und jeder braucht irgendeine Art von Führungskräfte-Coaching. Es gibt einiges auf dem Markt, sicherlich. Es ist natürlich auch mal typabhängig, wer was braucht. Und das eher was Digitaleres ist oder wirklich ein 1:1 Coaching, Training, Entwicklungsprogramm. Aber dass man so ein paar Basic lernt. Wer bin ich? Wie muss ich kommunizieren? was sind Kompetenzen, die man braucht, wie kann ich ja gut mit den unterschiedlichen Mitarbeitenden sprechen und da einfach immer wieder in so ein Sparring reinzugehen und das am bestenfalls immer wieder, weil nur wenn man 6 Monate jetzt im Coaching ist, in 2 Jahren wieder andere Themen, also dass man da einfach kontinuierlich einen Austausch bekommt und man kann es halt lernen. Man kann sich selber als Führungskraft entwickeln und man muss so dafür bereit sein. Deswegen würde ich einfach immer sagen, holt euch da Unterstützung. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Bei denen zu sagen, irgendwelche Bücher zu lesen, sich reinzuarbeiten, dafür haben sie sowieso keine Zeit, muss man ja auch sagen. Deswegen da
ja,
einfach.
Ja, das ist mein Problem mit, du sagst, man kann studieren und ja, das stimmt natürlich. Und du hättest auch irgendwas zum Thema Unternehmensgründung theoretisch lesen können, aber in der Situation zu sein, jetzt als selbstständig irgendwann anzufangen und irgendwie Kunden zu finden, weil sonst kannst du deine Miete nicht bezahlen und musst nächsten Monat hungern. Das ist dann eine andere Situation, wo die Theorie das eine ist und die Praxis irgendwie das andere. Und das ist natürlich auch als Führungskraft genauso. Dann stehst du da und dann kannst du noch so viel gelesen haben. Also ich habe schon Mitarbeiter unter mir gehabt und ich musste auch Mitarbeiter entlassen und das ist das Schwierigste überhaupt. Das ist für dich ja, also auch als Führung, also ich will jetzt nicht rumheulen, das klingt, das ist wirklich das, wie man sich maximal unsympathisch machen kann, wenn man als Führungskraft sich beschwert, dass man jemanden entlassen muss. Aber es ist ja trotzdem eine absolute Scheißsituation. Gerade wenn man ein empathischer Mensch ist. Also,
das
ich glaube, ich
niemand.
Werde lieber
auch rausgeworfen. Auch das größte Arschloch mag das nicht.
Ich bin glaube ich, lieber die Person, die entlassen wird, als entlässt, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, weil dann, danach kann ich die anderen wenigstens noch hassen. Aber wenn ich entlasse, dann muss ich ja ehrlich sein und sage, eigentlich war ich das Arschloch. Und das heißt, es gibt ja immer Situationen und die Frage ist aber, wie kommuniziert man das? Und da hilft mir das überhaupt nicht, dass ich davor mein Buch gelesen habe, weil das ist einfach so eine hochemotionale Phase, wo ich selber, auch selber mit mir selber hadere, wo ich im schlimmsten Fall, also fürs Unternehmen sogar schlimmsten Fall, diese Entscheidung schon seit Monaten aufschiebe im Zweifel. Und dann stehe ich da und es geht trotzdem nicht. Und da hilft, sorry, mir niemals, dass ich ein Buch gelesen habe und so, weil so eine Situation kann mich keiner vorbereiten, sondern da muss ich, da brauche ich halt eben Sparringspartner oder jemanden an der Seite, der in der Situation schon ein paar Mal gesagt hat, ey, da atme durch, ganz ruhig, das ist wichtig, let's go.
Auf jeden Fall.
Deswegen verstehe ich das zu 100%, aber ja, deswegen das gerade der Umgang mit Menschen oder mit der echten Situation, da hilft einem das ja sowieso nicht, dass man das theoretisch mal gelernt hat. Es hilft vielleicht, dass man sich daran erinnert, da gab es ja irgendwas, probiere ich mich mal ans Skript zu halten, so mehr oder weniger. Ja. Aber ansonsten ist das, bin ich ganz bei dir. Aber das ist ja auch der Grund, warum größere Unternehmen da dann halt auch, eine eigene Abteilung für haben.
Deswegen, es hat schon,
Sorry.
Alles gut.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Liebe Grüße an das Editing-Team.
Ein bisschen was dürfen sie auch machen, ne? Also.
Der war so gut.
Nein, das.
Das heißt aber, ihr seid quasi, ich übersetze mal in die Steuerberatersprache, weil viele Steuerberater so external CFO-Services anbieten, sagen, wir sind die ausgelagerte Finanzabteilung. Ihr seid quasi so, wenn eine Kanzlei die ausgelagerte Finanzabteilung für die Mandanten ist, seid ihr quasi die ausgelagerte HR-Abteilung, wahrscheinlich aber speziell jetzt auf das Thema Führung und Leistungs-, so diese Personal, diese Entwicklungsthema und jetzt nicht, ihr macht jetzt wahrscheinlich hier keine Arbeitsverträge. Das ist ja, wird ja eine vollumfängliche Personalabteilung, kümmert sich ja auch um den ganzen Kram, sondern ihr seid gerade bei dem Thema, wie geht's den Mitarbeitern, krank, all die ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, das ist quasi der Aufgabenbereich, ihr denn übernehmt. Ja.
Genau, absolut. Also das machen wir so und das ist nicht nur rein auf die Führungsperson bezogen, sondern wir gucken uns alle quasi auf dem Spielfeld an. Das heißt, wir holen auch, also im Best Case holen wir auch die Mitarbeiterin ab, das Team ab, wir setzen uns allen zusammen hin. Wir haben wirklich verschiedenste Möglichkeiten, auch jeden, ob das gemeinsam ist, 1:1, ob das digital ist, ob das irgendwelche Check-ups sind, wie auch immer, alle irgendwie abzuholen, weil am Ende des Tages muss das gesamte Team ja irgendwie von A nach B kommen. Und je nachdem, was da die individuellen Bedürfnisse sind, gucken wir da haben wir maßgeschneiderte Interventionen, Maßnahmen, die wir einfach gemeinsam umsetzen können und versuchen da das Bestmögliche für die Kanzleien rauszuholen, damit sie am Ende des Tages auch einfach A nach B kommen und sich weiterentwickeln können, genau.
Wahnsinnig spannend. Also ich persönlich finde es wahnsinnig spannend, weil ich auch in Situationen war, wo ich dachte so, ja, gut. Und ich glaube, und ich muss sagen, diese Entwicklung ohne Unterstützung, die ist immer irgendwie schmerzhaft für alle Beteiligten. Sowohl Arbeitnehmer zu sein unter einem Chef, der das nie gelernt hat und auch keine Unterstützung hat, auf der einen Seite, als auch Arbeitgeber zu sein und keinerlei Unterstützung zu sein, ist Ist auch sehr schmerzhaft. Von daher freut es mich sehr. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich von dir und euch gehört habe, aber es freut mich sehr, dass auch das Thema irgendwie in der Branche angekommen ist. Und damit vielleicht eine letzte Frage, die lag mir vorhin nämlich noch auf dem, weil ich so einfach so als gegeben hingelegt habe. Die Beobachtung über Generationen, die kannst du die bestätigen, dass das eher jüngere Menschen sind, die dafür offen sind, oder irre ich mich da?
Das ist eine sehr gute Frage und ehrlicherweise eine sehr schwere Frage.
Schade, das ist die letzte. Ich dachte, ganz kurz kriege ich eine Ja-Nein-Antwort. Aber gut, ja, erzähl.
Jein, es ist ein Jein. Also doch, ich glaube, es ist definitiv ein anderes Bewusstsein, allein durch Social Media, ne, etc. für die jüngeren Generationen. Ich würde aber nicht sagen, dass sie sich leichter und schneller dann auch Hilfe holen.
Ja.
So, also es ist schon ein anderes Bewusstsein und sie sprechen es auch eher aus und es ist auch weniger Tabuthema. Ich würde aber schon, also aus meiner Erfahrung heraus, dass ich hole mir jetzt aber trotzdem Hilfe und ich zahle das Geld, ich nehme mir die Zeit und ich kümmere mich darum, würde ich sogar schon sagen, ist bei den, wenn man sagt, beide Generationen, also beiden Lager quasi, ähnlich langsam, um es mal so auszudrücken.
Ja, okay, ja.
Ja.
Spannend, ja genau, weil es im Zweifel... Ich finde es ganz, meine persönliche Interpretation ist, das eine ist das Wahrnehmen und das andere ist dann wirklich auf den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, jetzt, let's go. Und ich glaube, und das ist so klischeehaft, dass ich es eigentlich gar nicht sagen sollte, aber ich glaube, die Umsetzungs im Sinne von, wenn ich denn ein Problem erkannt habe, dass ich das dann schnell beim Schopf packe und auch löse, das ist ja eher eins, auch deswegen, wie gesagt, klischeehaft, eher auch älteren Generationen zuspricht, das Anpacken. Das heißt, wenn es dann erkannt ist, wird vielleicht später erkannt, das Problem, dann aber gemessen daran von Erkennung bis ich sorge für eine Lösung, der Weg ist halt kürzer, was dann am Ende vielleicht zu ähnlichen schnellen Reaktionen führt.
Aber also das nehme ich auch wahr. Ich versuche mich immer davon zu lösen, das auf alle zu übertragen.
Ja, deswegen sage ich, es ist sehr klischeehaft so, und so. Deswegen ist das eher, natürlich geht es nicht für jeden. Das ist hoffentlich klar.
Ja, aber am Endeffekt geht es ja so ein bisschen um eine Priorisierung. Und man muss ja auch sagen, wenn man mal, ob es jetzt Coaching-Programme sind, ob das egal welche Art von Unterstützung und Hilfe und Möglichkeiten etc., es ist ja immer so, also ganz oft ist es immer so ein Punkt von, ja, ist es mir nicht wert. Ja, ist mir zu teuer, als Beispiel jetzt mal. Ne? Also typische Verkaufsgespräche auch. Aber wenn man dann mal fragt, wann hast du denn das jetzt mal, als Beispiel jetzt mal 500 Euro in was investiert? Oh ja, stimmt, ich war im Urlaub. Oh ja, stimmt, ich habe einen neuen Fernseher. Oh ja, stimmt, ich habe einen neuen Kühlschrank. Oh ja, stimmt, ich habe neue Schuhe gekauft. Oh ja, stimmt. Dann fällt dir ja auch was ein. Und das, worum es ja im Endeffekt geht, ist ja eigentlich, ist es mir wert, in mich selber zu investieren? Ist es mir wert, in mein Team zu investieren? Und da sind wir ja eigentlich bei einer Wertefrage, ne? Weil die meisten Leute in der Steuerberatungsbranche, Entschuldigung, dass ich es so hart sage, die haben das Geld da liegen. Die können das bezahlen. So, aber es geht um diese Wertigkeit dahinter, um zu verstehen, dass es wichtig ist. Und da dürfen ehrlicherweise beide Generationen dran arbeiten. Und ich würde schon sagen, die jüngere Generation sogar noch einen Tick mehr als die ältere Generation, weil das ist eine absolute Konsumgesellschaft. Ne? Wir kaufen so viel Kram und Social Media suggeriert auch super, super, super viel. Aber wir dürfen da auch mehr die Verantwortung übernehmen und auch wirklich in uns investieren, in gute Sachen, die uns einfach langfristig was bringen und nicht einfach nur heute einmal und dann schmeißen wir es wieder weg, sondern wirklich in gute, nachhaltige Dienstleistungen, Produkte, Menschen, die uns wirklich langfristig helfen. Das würde ich mir wünschen, dass wir da mehr hinkommen. Aber davon haben wir ehrlicherweise viel mehr als das nächste iPhone 20.
Wobei, und das muss man auch so sagen, weil, also das merke ich ja selbst, ich bin jetzt nicht alt, aber man lernt ja erst auch mit dem Alter, dass die auch mentalen und die physischen Grenzen vorhanden sind. Also mich vor 10 Jahren, ich hätte auch mir langsam mal Hilfe geholt, weil ich halt auch einfach dachte, ich kann alles alleine. Ja. Ich habe ja erst mit der Zeit gelernt, dass ich nicht alles alleine hinkriege und dass das manchmal eher ein Desaster ändert, wenn ich denke, ich brauche keine Hilfe. Das ist ja auch ein Lerneffekt, den muss man natürlicherweise auch erstmal
mitbekommen.
Und wahrscheinlich würde ich exakt das Gleiche in 10 Jahren über mich heute auch noch sagen. Von daher.
Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich.
Das ist auch vollkommen normal.
Aber es ist auch okay. Also, das ist ja auch voll in Ordnung. Und manchmal geht es ja auch immer darum, wie ist der Leidensdruck gerade? Ne? Wie ist die Situation? Das hat so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass das gute Maßnahmen sind, dass es tolle Themen sind. Und wo es sich auf jeden Fall lohnt, Zeit rein zu investieren und im Endeffekt auch Geld rein zu investieren. Punkt.
Ja, vielen lieben Dank. Wahnsinnig spannendes Gespräch. Noch viel spannenderes Thema. Freut mich sehr. Habe ich eben schon gesagt, dass es angekommen ist in der Branche. Gibt es irgendwas, was du als letztes Wort noch sagen möchtest an die Kanzleimitarbeiter da draußen?
Das ist, diese Frage kommt immer sehr häufig und die überrumpelt mich jedes Mal wieder aufs Neue.
Ja, ich dachte, jetzt nehme ich die Frage, die du jedes Mal wieder hörst.
Ich glaube, ich sage auch fast immer das sehr Ähnliche, aber kümmert euch um eure Mitarbeitenden. Es ist überhaupt kein Problem, sich mal die Belastungsfaktoren anzugucken. Nimmt das, was da ist, arbeitet mit dem, was ihr gerade habt. Und ich garantiere, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Man muss es immer schneller, weiter, neuer und nochmal jemand Neues einstellen. Sondern nutzt mit dem, was da ist und holt euch gute Partner an eure Seite, dann seid ihr gut aufgestellt.
Punkt. Vielen lieben Dank dir. Vielen lieben Dank
für deine Zeit. Ich danke dir.
Vielen lieben Dank auch an die Hörer für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast teilt, irgendwo bewertet, wo ihr ihn gerade hört und das nächste Mal wieder reinhört. Von daher vielen lieben Dank euch. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.